Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, welche Gefühle in euch hochkommen, wenn ihr das Wort warten hört. Warten. Ist es etwas, was euch im Alltag zu oft begegnet? Würdet ihr manchmal gerne mehr warten, damit ihr etwas mehr Luft bekommt? Wie füllt ihr Momente des Wartens? Ihr könnt zu Hause unter Umständen mal aufschreiben, wie viel Zeit ihr pro Tag mit Warten verbringt. Im Alltag sind es wahrscheinlich meistens Arzttermine oder das Stehen in der Supermarktschlange und bei allen Berufstätigen tatsächlich mit Abstand das Warten auf den Computer und ähnliche technische Geräte, die gerade mal nicht wollen oder so wollen, wie man sich das gedacht hat. Warten. Warten an Supermarktkassen, an Bushaltestellen, auf Bahnhöfen, im Wartezimmer von Ärzten, in den Stuben von Ämtern, ja selbst im Auto vor roten Ampeln oder einfach nur im Stau. Das ist nicht so angenehm, aber es stirbt langsam aus, weil man sich ja immer nebenbei beschäftigen kann, insbesondere mit digitalen Medien und Ähnlichem. Und das führt dazu, dass viele sich es gar nicht mehr vorstellen können, zum Beispiel einfach gegen die Wand zu starren, in den Himmel zu schauen, andere Leute zu beobachten, ausharren und sich in Geduld zu üben. Das Ende der Langeweile ist in Sicht und ist es eine Erlösung? Für Wissenschaftler eher nicht. Sie warnen vor einem Kulturverlust, wenn man nicht mehr warten kann oder warten muss. Zum Beispiel, es kann nämlich das Denken beeinträchtigen. Warum? Von Kindern weiß man, dass sie nicht mehr wirklich kreativ sein können, wenn sie jeden Tag ein rappelvollgestopftes Programm haben und wenn sie tatsächlich auch keine Langeweile mehr haben, die sie irgendwie eigenkreativ füllen müssen und selber was entwickeln. Bei Erwachsenen dürfte das an sich vom Prinzip nur geringfügig anders sein. Warten. Fällt uns nicht unbedingt immer leicht, ist aber manchmal ganz notwendig, um mal bewusst innezuhalten. Wir beschäftigen uns heute auch mit jemandem, der warten musste. Und zwar mit dem Simeon. Nicht mit dem Simeon Weise, aber er war auch ein weiser Simeon. Und zwar Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Heute ohne PowerPoint-Folie, ich gebe mir Mühe, besonders langsam zu lesen. Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, dein Sklave kann nun in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Sein Vater und seine Mutter wunderten sich, als sie das hörten, was Simeon über dieses Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden, so sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Herr Jesus, segne auch dieses Wort an uns. Amen. Der greise Simeon. Tatsächlich keine biblische Bezeichnung. Das haben wir so abgeleitet, weil er selber an einer Stelle in diesem Text sagt, ich kann nun in Frieden sterben. Und das deutet irgendwie darauf hin, dass er auch schon ein bisschen älter ist, auch so in diesem Kontext. Wie alt er nun wirklich war und ob er ein typischer Senior war, lässt sich nur bedingt feststellen. Aber weiß jemand von euch, was Simeon heißt? Simeon ist ja jetzt nicht der alltäglichste Name. Bitte? Ja, können wir nachher mal machen, ne? Es darf trotzdem jemand raten, wenn er oder sie möchte. Das ist eigentlich hebräisch und heißt so viel wie Erhörung. Es gab ja noch einen anderen Simeon in der Bibel, einer der Söhne Jakobs. Und der hieß auch Simeon, weil die Mutter Lea um einen weiteren Sohn gebeten hatte. Und als er kam, nannte sie ihn eben Erhörung, weil Gott ihr Gebet erhört hatte. Simeon, in was für einem Umfeld hat er gelebt? Seit etwa 90 Jahren, gut 90 Jahren, stand Judäa unter römischer Herrschaft, war in das römische Reich eingegliedert. Und der eingesetzte Herrscher gehörte zwar dem Judentum an, aber er traute den Juden nicht. Und die Juden trauten ihm nicht, dem Herodes der Große. Und der jüdische Otto-Normalverbraucher war für ihn so eine Art Steuerzahler und Zwangsarbeiter. Und somit hatte der einfache Bürger nicht nur Rom, sondern auch den jüdischen König gegen sich. Fühlte sich also auch von Jerusalem in gewissem Sinne bedroht und geknechtet. Nicht so einfach für die Menschen damals. Und in dieser Situation lebt nun Simeon. Und er wird uns beschrieben als gerecht und gottesfürchtig. Jemand, der auf den Trost Israels wartete und auf dem der Heilige Geist war. Eine interessante Bezeichnung. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Ich frage mich, was der wohl für ein Auftreten gehabt haben muss. Jemand, auf dem der Geist Gottes ruhte. Ganz großes Maß vielleicht an Gelassenheit, an Segensausstrahlung, einem großen Frieden, einer außergewöhnlichen Liebenswürdigkeit gegenüber Menschen, vielleicht auch nicht so liebensgewürzigen Menschen. Und dieser Heilige Geist hatte ihm auch Gewissheit gegeben, und zwar, dass er nicht sterben werde, bevor er den Messias Gottes gesehen habe. Es gab ja damals viele sogenannte Messiasse, falsche Messiasse, Leute, die sich als Heilsbringer ausgaben und sagten, ich bin der Messias und ich befreie euch aus der Gewalt der Römer und mit mir bricht die neue Zukunft an. Folgt mir, ich gebe euch neue Hoffnung und wir werden später auch einen Lebensstil führen können, von dem wir noch besser leben. Simeon hatte die Gewissheit, er wird den Richtigen erleben. Und so wurde er älter. Aber er hielt daran fest. Der Geist Gottes ruhte auf ihm. Ich musste auch an eine der ersten Sätze aus der Bibel denken, als Gott die Welt erschaffen hat. Und es hieß, der Geist Gottes ruhte auf den Wassern oder schwebte über den Wassern. So ähnlich. Also nicht genau das gleiche Wort, aber der Sinn ist ähnlich. Und kurz danach sprach Gott und es wurde Licht. Der Geist Gottes wirkt, Gott spricht und es wird Licht. Diesen Dreiklang werde ich nachher nochmal aufgreifen, gerade im Kontext zu Simeon. Vielleicht ist uns der Heilige Geist manchmal etwas zu ruhig. Er dürfte sich mal ein bisschen spektakulärer in unserem Leben aufspielen. Vielleicht ein bisschen mehr geistliche Abenteuer hineinbringen. Vielleicht mich in meinem Verhältnis zu meinen Mitmenschen etwas aus meiner Sicht noch konkreter führen, dass ich noch besser weiß, okay, wo bin ich denn nun dran? War das jetzt nur meine Einbildung oder war das wirklich die konkrete Führung durch den Geist Gottes? Und dafür ist uns vielleicht unsere innere Unruhe manchmal ein bisschen zu groß. Dabei dürfen wir dennoch wissen, egal wie unsere Situation ist, wenn Jesus unser Erlöser und Heiland ist, dann sind wir Christen und haben den Heiligen Geist bleibend bekommen. Dann dürfen wir auch wissen, dass er auf uns ruht, selbst wenn wir uns vielleicht innerlich etwas unruhig fühlen. Und gleichzeitig ist es jemand, der aufs Ganze betrachtet wirklich Frieden und Gelassenheit in uns bringen möchte und auch die Gewissheit gibt, dass wir wirklich zu Gott gehören. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Simeon, er wurde nun vom Geist Gottes zu einer ganz bestimmten Zeit in den Tempel geführt. Ob er da schon irgendwie wusste, dass er jetzt dem Messias begegnen wird und seinen Eltern, oder ob er dann im Tempel war und in dem Moment, wo die drei aufkreuzen, weiß, das ist er, das wird nicht deutlich. Trotzdem war es relativ unspektakulär. Ein kleines Kind auf den Armen seiner Eltern. Der Erlöser, der Messias, ein kleines Kind. So ein bisschen wie an Weihnachten. Gut, es ist auch nicht viel später. Aber Simeon, der freut sich trotzdem. Der nimmt das Kind in seine Arme und fängt an, Gott zu loben. Herr, sagte er, dein Sklave kann nun in Frieden sterben. Das ist ein reichlich merkwürdiger Satz, findet ihr nicht? Herr, dein Sklave kann nun in Frieden sterben. Ich weiß nicht, was euch für Gedanken in den Kopf stoßen, wenn ihr an Sklaven denkt. Aber zur Zeit Jesu war das gang und gäbe, dass man Sklaven hatte. Und viele hatten einen Herrn, der nicht sonderlich freundlich war. Natürlich gab es auch Einzelne, die wirklich gut zu ihren Sklaven waren, die so eine Art Familienmitglied waren. Wir kennen es auch aus dem Alten Testament, wo manche Sklaven dann einen Pfriem durchs Ohr bekamen, um auszudrücken, ich möchte bei meinem Herrn bleiben, Und ich lasse das freiwillig mit mir machen, auch wenn dieser kurze Pieks ein bisschen schmerzhaft ist. Aber es geht mir gut hier. Herr, dein Sklave kann nun in Frieden sterben. Er weiß, Gott ist gut. Und das hat sich schon in seinem Leben ausgedrückt, nicht erst, als er da im Tempel kommt und Gott seine Verheißung erfüllt. Ich musste auch an einen Psalm denken, wo die Nachkommen der Kinder Korah schreiben, in Psalm 84. Denn ein Tag, Herr, in den Vorhöfen des Tempels ist besser als 1000, die ich erwählte. Lieber an der Schwelle zum Haus meines Gottes möchte ich stehen, als in den Zelten des Unrechts oder in den Zelten der Gottlosen wohnen. Also lieber Türsteher sein bei Gott, als in einer bequemlichen, guten Stube sitzen, aber fern von Gott. Und jetzt hat er dieses kleine Kind gesehen. Es verbindet sich mit Glauben und er weiß, darauf habe ich hingefiebert, über die Jahre hindurch. Gott hält sein Wort und er hat seine Zusage erfüllt und ich durfte ihn mit eigenen Augen sehen. Und zwar diesen Retter, den du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Jetzt kommt wieder der Dreiklang. Der Geist Gottes hat es vorbereitet. Er hat auch auf Simeon geruht, gebrütet. Und dann hat Gott sich wieder gemeldet und ihn zum Tempel geführt und sein Wort wahrgemacht. Gott hat durch seinen Geist zu ihm gesprochen, ihn dorthin geführt und er ist frei, Gott zu loben. Aber damit nicht genug. Die Eltern, die sind ein bisschen verwundert, was Simeon so zu dem Kind jetzt gesagt hat. Aber Simeon geht noch weiter. Er segnet diese Familie. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, ein alter Mann, mittlerweile ist er alt, früher war er deutlich jünger. Er bekam irgendwann ein besonderes Versprechen von Gott und es hat sich immer mehr in die Länge gezogen. Und jetzt hat er nicht nur voller Freude diese Erfüllung der Zusage erlebt, sondern er darf auch noch die göttliche Familie sozusagen segnen. Also den Sohn Gottes und seine irdischen Eltern. Die darf er segnen. So heißt es hier in Vers 34. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, dieser dein Sohn ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele werden durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen. Und auch für dich wird es schwer werden. Ich denke, es ist für jede Mutter schwer und für alle Eltern, insbesondere für die Mütter, wenn ihre eigenen Kinder leiden. Aber Maria hatte es besonders stark, weil sie andererseits wusste, okay, es ist der Sohn Gottes, aber er hat so viel Liebe nicht liebenswerten Menschen entgegengebracht und er muss einen ganz besonders qualvollen Tod sterben. Und vielleicht hat sie das auch mitbekommen, diese geistliche Dimension, die da auch noch mitgespielt hat bei seinem Leidensweg. An Jesus scheiden sich die Geister. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, aber eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und so viel ist auch hier schon im Tempel sicher. Und Simeon bekam seinen Auftrag, aber er bekam ihn spät, diesen ganz besonderen, von anderen Kleinen vielleicht, von Vorzeiten lesen wir hier weniger. Vielleicht wurde er auch belächelt von anderen, die sagten, ach, du wartest noch so lange auf den Messias? Okay, vielleicht nicht deshalb. Andere haben auch auf ihn gewartet. Aber dass er ihn wirklich live sehen wird, vielleicht wurde er ein bisschen ausgelacht. Aber er hat ausgeharrt und er hat sich darauf gefreut und er wurde belohnt. Und ich möchte uns noch eine kleine Geschichte vorlesen, wo es auch um ein Ausharren geht. Das ist mir nun leider hier der Zettel ein bisschen verrutscht. Das macht nichts, ich habe sie mir auswendig genug eingeprägt, ich werde sie euch einfach erzählen. Und zwar, es geht um einen jungen Mann, der lebte in England. Und er hatte einen Sprachfehler. Er war nämlich ein Lispler. Er hat gelispelt und wurde deshalb von vielen nicht ganz für ernst genommen. Und dann während seiner Schulzeit ist er auch älter geworden, aber er war kein Musterschüler. Er hat nie irgendwie einen wissenschaftlichen Beruf erlernt, war kein großartiger, besonderer Dozent. Und trotzdem kam es dann so, dass er als Mann irgendwann mal vor Politikern etwas zu erzählen hatte, ob es eine größere oder eine kleine Rede war. Wie auch immer, die Leute sind aus dem Raum gerannt. Offensichtlich hat die Rede sie nicht sonderlich berührt, entsetzt, aus welchem Grund auch immer. Er hat oft vor leeren Stühlen gesprochen. Als der Erste Weltkrieg kam, wollte man ihn nicht, weil es hieß, wir besuchen richtige Männer. Und schließlich, die Zeit ging so dahin, er wurde älter. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, aber er wurde tatsächlich eines Tages Premierminister von England. Und er schaffte es, irgendwie seine eigene Nation in den Band zu ziehen, durch seine Fähigkeit auszuharren und daran zu glauben, dass man das eigene Land verteidigen kann, wenn man investiert und das rechte, ja, Herzblut da investiert. Und letztlich haben ja auch die Alliierten den Zweiten Krieg gewonnen. Aber wir wissen immer noch nicht, wer der Name dieses Jungen war. Es war niemand anderes als Winston Churchill, der als großer Politiker in die Weltgeschichte eingegangen ist, mit so manchem diplomatischen Geschick richtig gemacht. Alles hat er sicherlich auch nicht. Aber seine Anfänge waren klein, ein Lispler, und das als großer Politiker. Wer hätte sich das gedacht? Und um den Bogen jetzt zuzuspannen und den Sack zuzubinden, wenn schon, ich sage jetzt mal ganz platt, Weltmenschen oder Leute, die Jesus nicht kennen, so einen Elan draufbringen und ausharren und Geduld haben und wirklich das Große erreichen wollen und letztlich in die Geschichte eingehen, wie viel Grund haben wir Christen, die wir den Heiligen Geist bekommen haben, Geduld zu üben, auszuharren, auch in schwierigen Situationen? Ein Beispiel ist der Simeon, der wirklich erleben durfte, Gott ist der Trost Israels. Er ist kein Vertröster. Es stimmt, dass Gott sich an sein Wort bindet und dass er es einlöst. Und wir dürfen uns an so Worte freuen wie, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Es sind meines Vaters Hause, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt. Vielleicht kann uns diese Geschichte von Winston Churchill ermutigen, wenn wir mal wieder die Geduld verlieren und denken, ausharren lohnt sich nicht. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass dein Wort stimmt und dass du deine Zusagen hältst. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns auch neu daran erinnern, was du uns ganz persönlich an Zusagen aus deinem Wort gegeben hast, dass wir darüber neu froh werden, dass wir daran festhalten und uns ermutigen lassen, wenn wir da niederliegen. Und lehre uns Geduld in einer Zeit, wo es schwierig ist, geduldig zu sein. Amen.